Herr Jesus Christus, öffne du unsere Herzen und Sinne, dass wir uns jetzt auf dich, auf dein Wort ausrichten, dass wir uns einlassen können auf das Wort, das du durch Jesaja zu uns sprichst. Amen. Blendest du uns den Predigttext mit ein, Matthias? Ach ja, genau. Denke ich immer automatisch, wer möchte mit Elisabeth nach unten. Der Predigttext, der steht in Jesaja 29, die Verse 17 bis 24. Und da beginnt es: Bald schon wird das wilde Bergland des Libanon in einen üppigen Obstgarten verwandelt, dicht wachsen wie ein Wald. In dieser Zeit werden sogar Taube hören, was aus der Schriftrolle vorgelesen wird, und die Blinden kommen aus ihrer Dunkelheit hervor und können sehen. Wer niedergeschlagen war, freut sich wieder, und weil der Herr selbst der Grund seiner Freude ist. Und die Ärmsten brechen in Jubel aus über den heiligen Gott Israels. Dann ist es aus mit den Tyrannen, und die frechen Lästermäuler gehen zugrunde. Ausgerottet werden alle, die nur darauf aus sind, Unrecht zu tun. Die andere auf die bloße Anklage hin verurteilen, die dem Richter Fallen stellen, der ein gerechtes Urteil sprechen will, und die Unschuldige durch haltloses Gerede um ihr Recht bringen. Darum sagt der Herr, der Abraham erlöst hat, zu den Nachkommen von Jakob: Die Israeliten sollen nicht länger bloßgestellt werden. Nie mehr müssen sie sich schämen, denn wenn sie meine Taten sehen, die ich unter ihnen vollbringe, dann werden sie meinen heiligen Namen ehren. Ja, in Ehrfurcht werden sie mir begegnen, dem Gott Israels, der schon der heilige Gott Jakobs war. Alle, die verwirrt waren, kommen wieder zur Einsicht, und Widerspenstige lassen sich belehren. Eine Frage, die jede Generation, glaube ich, neu stellt, ist: Was steht uns bevor? Was kommt auf uns zu? Was wird die Zukunft bringen? Und ich glaube, es ist völlig natürlich, so zu fragen. Der Schweizer Schriftsteller und Gesellschaftskritiker Friedrich Dürrenmatt gibt auf die Frage nach der Zukunft eine bedrückende Antwort. Er hat mal, ich glaube in den 50er Jahren war das schon, eine Kurzgeschichte verfasst, Der Tunnel. Hier erzählt er von einem jungen Studenten, der am Sonntagabend um 17.50 Uhr von seinem Wohnort in die 2 Stunden entfernte Studentenstadt fahren möchte. Er war vorne eingestiegen, und da der Zug voll war, kämpft er sich von Wagen zu Wagen durch, vorbei an Familien mit Kindern, an Rekruten, die wieder zur Kaserne zurückfahren, einem Mann, der mit sich selbst Schach spielt, durch den Speisewagen, dem Leute sich zuprosten, und im letzten Wagen findet er schließlich einen Sitzplatz. Endlich zur Ruhe gekommen, zündet er sich eine Zigarre an. Damals durfte man im Zug noch rauchen. Er schaut aus dem Fenster und genießt die Landschaft, die vorbeirauschenden Felder und Wiesen, die kleinen Orte, die sie durchfahren, und die dahinterliegende Majestät der Berge. Da kommt ein Tunnel. Er ist so kurz, dass deswegen die Lichter nicht einmal angeschaltet werden. Gleich muss der Schimmer des Tages wieder hereinleuchten. Doch es wird nicht hell. War der Tunnel immer so lang? Hatte der junge Mann das jemals vorher wahrgenommen? 18.10 Uhr, 18.15 Uhr, 18.20 Uhr, der Tunnel müsste längst zu Ende sein. Irgendetwas stimmt nicht, und er macht sich auf den Weg, den Schaffner zu suchen. Er kommt wieder vorbei an dem Mann, der mit sich alleine Schach spielt. Im Speisewagen prosten sich die Leute zu. Mütter beruhigen ihre Kinder. Manche blicken voller Angst. Viele sitzen da und nehmen es gar nicht wahr, nur mit sich selbst beschäftigt. Und als er den Schaffner findet, fragt er nach der Strecke, ob er im richtigen Zug ist. Die falsche Strecke, mein Herr, wir fahren auf Gleisen. Wir werden sicher ankommen. Aber es bleibt dunkel im Zug. Der Zug fährt im Tunnel. Die Lampen gehen an und schließlich lässt sich der Schaffner überzeugen, nach dem Rechten zu sehen. Und die beiden kämpfen sich bis nach vorne durch zur Lokomotive. Doch diese ist leer. Der Zug rast immer schneller und irgendwann neigt die Lok sich in einen Abgrund und stürzt. Was sollen wir tun? Ruft der Schaffner. Nichts, antwortet der junge Student. Nichts. Und die Geschichte endet mit einem, wie ich finde, furchtbaren Satz. Gott ließ uns fallen und so stürzen wir denn auf ihn zu. Das Unheil bricht herein, die Katastrophe kommt. Dürrenmatt sagt, wir sitzen alle in diesem Zug. Ja, es ist keiner am Bahnsteig zurückgeblieben, der freundlich winkt oder Abschiedstränen hinterher weint. Es sind alle eingestiegen. Wir alle haben im Zug der Zeit Platz genommen. Stunden, Tage, ja Wochen, Jahre ziehen vorüber. Die Sonne lacht doch über einer Menschheit. Ja, wie wenn man Goethe glaubt, die vom Dunkeln ins Helle geht. Doch es passiert das Unheimliche, das Licht geht aus. Es wird dunkel in einem Tunnel, der Zug rast mit zunehmender Geschwindigkeit in das Dunkel des Krieges, in das Dunkel der Unterdrückung, des Leides, des Terrors und der Verfolgung. Der Verfolgung Andersdenkender. Das ist das, was wir täglich in den Nachrichten sehen und hören. Die Reaktion darauf ist sehr unterschiedlich. Die einen scheinen es gar nicht zu bemerken oder wollen es nicht bemerken, vergraben sich in ihrer Arbeit. Manche tun, als gäbe es das nicht. Manche sind aus lauter Angst wie gelähmt und manche füllen die Gläser, prosten sich zu und spülen die Angst mit Alkohol hinunter. Und wieder andere wollen es gar nicht wahrhaben. Einige stehen auf und wollen etwas tun, etwas verändern. Sie zeigen Initiative, wollen den Zug stoppen. Aber der Führerstand ist leer. Das Tempo ist nicht zu drosseln, der Zug rast in den Abgrund, es ist nichts mehr zu tun. Die Katastrophe ist unvermeidlich. Ebenso wie viele Ökologen, Politologen, Ökonomen und Soziologen sagt Dürrenmatt, das Unheil bricht unaufhaltsam herein. Wenn ich den Jesaja-Text lese, sagt Jesaja was ganz anderes. Er öffnet eine andere Sicht. Jesaja ist kein Politologe, obwohl er mit Sicherheit die Verhältnisse, die politischen Verhältnisse seiner Zeit gut kennt. Er weiß um die Gewaltherrschaft des Königs Sanherib, die kann er gut einschätzen. Er ist auch kein Ökologe, auch wenn er genau weiß, wie seine Umwelt ist und die Probleme, die das Land Juda hat, das kennt er von Kindesbeinen an. Er ist auch kein Ökonom, kein Wirtschaftswissenschaftler, der versucht, den Strom des Geldes zu erklären. Er ist auch kein Soziologe, der die Gesellschaftsschichten beurteilt, obwohl er die Menschen und sozialen Gefüge in Juda bestens kennt. Jesaja ist Theologe. Der im Auftrag Gottes einem verstörten Volk eine Botschaft bringt, der diese Botschaft der Hoffnung weitersagt. Nicht das Unheil bricht herein, sondern das Heil steht bevor. Das ist Jesajas Botschaft. Jesaja sagt es allen, die im Dunkeln sitzen, es wird nicht Nacht, es bleibt auch nicht dunkel, sondern es wird Tag. Er sagt es allen, die vor Angst zittern. Er hört nicht auf, sondern es fängt an. Er sagt es allen, die so sehr im Unheil leiden, das Heil steht bevor. Und er sagt es noch konkreter, weil der Friede Gottes ist nie etwas Abstraktes, sondern es ist konkret. Gottes Friede hat Substanz und Liebe. Denken wir mal kurz ein paar Dinge. Denken wir mal an Elternhäuser. Ja, Väter und Mütter, die tun alles, um ihre Kinder christlich zu erziehen. Sie geben alles, sie legen alle Liebe, alle Hingabe hinein, investieren alles. Aus ihren Kindern soll doch was werden, im Leben und im Glauben. Aber mit so in der Pubertät, ja, also so beginnt mit 12, 13, 14, gibt es die ersten Verständigungsschwierigkeiten. Und 2 Jahre später redet man nur noch aneinander vorbei. Und mit 18 taucht dann der Sohn in der Drogenszene unter und die Tochter zieht aus zum Freund. Sie hören auf zu glauben und werfen alles von sich, was ihnen ins Leben mitgegeben wurde. So weint die verzweifelte Mutter. Aber Jesaja sagt in diese Elternhäuser hinein: An jenem Tag werden die Tauben das Wort der Bibel, die Worte Gottes hören. Sie werden ihre Ohren nicht ewig verstopfen können, einmal werden sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder ich denke an den Wohnblock, da lebt eine einsame Frau, der Mann hat sie verlassen. Ihr Sohn ist plötzlich verstorben, sie wird arbeitsunfähig. Und so lebt sie dort einsam, sieht durch das Fenster hinunter in den Park, sieht, wie ältere und jüngere Menschen sich am Leben freuen. Sie hat den Glauben an die Liebe Gottes schon längst verloren. Mich mag keiner. Keiner kümmert sich, keiner liebt mich, klagt sie. Und Jesaja sagt, in alle diese Wohnhäuser und in alle Wohnungen hinein, an jenem Tag werden die Augen der Blinden aus dem Dunkel und aus der Finsternis sehen. Keiner ist unheilbar blind für Gott, die Liebe Gottes. Einmal werden alle zur Erkenntnis der Liebe Gottes kommen. Oder ich schaue in ein Krankenhaus hinein. Ja, der Arzt diagnostiziert eine schwere Krankheit und überweist den Patienten ins Krankenhaus. Eine Untersuchung jagt die andere. Die Ärzte können aber keine Ursache finden. Der Mann wird immer elender und verzweifelter. Zu Hause wartet die Firma, die Familie und die vielen Aufgaben. Weil eine Heilung oder Gesundung überhaupt noch möglich ist, ich kann nicht mehr, sagt der Mann. Und Jesaja sagt es in alle Krankenhäuser und Krankenzimmer hinein, an jenem Tag werden die Elenden wieder Freude haben. Auch als Todkranke haben wir die Genesung vor uns. Einmal werden wir zur Erkenntnis der Güte Gottes kommen. Und dann denke ich, dass früher hat man das gesagt, die Armenhäuser. Man sagt heute an, heute nennen wir es Vornehmer. Aber die gibt es nicht nur in Rio, Johannesburg oder Kalkutta. Wir haben sie in unseren Städten. Oft hinter schönen Fassaden. Und da sitzt eine immer größer werdende Zahl von Menschen, die vergessen sind, von Menschen, die schwermütig sind, wie wir das manchmal beschreiben, die eigentlich mit dem Gedanken an den Tod spielen, weil sie die Freude am Leben verloren haben. Ich mache Schluss. Das hat ja alles keinen Sinn. Und Jesaja sagt in diese Häuser hinein, an jenem Tag werden die Ärmsten unter den Menschen fröhlich sein. Die tiefste Tiefe ist überwunden, einmal werden alle zur Erkenntnis der Freude Gottes kommen. Und als letztes Haus schauen wir mal auf das Haus dieser Welt, das immer mehr zu einem Tollhaus wird, weil sich Irrsinnige und Fanatiker die Macht unter den Nagel reißen. Wir erleben das ja seit Jahren, dass totalitäre Regime auf dem Vormarsch sind und auch bei uns der Ruf nach einer starken Hand, die alles ordnet, immer wieder zu hören ist. Einer, der alles im Griff hat. Und Jesaja sagt, an jedem Tag wird es mit den Tyrannen und Lügnern und Unheilstiftern ein Ende haben. Das Aussortieren von Menschen, das Inhaftieren, das gezielte Töten von Widerständlern, die politischen Intrigen, all das wird ein Ende haben. Einmal werden alle zur Erkenntnis des Friedens Gottes kommen. In welchem Haus wir uns jetzt auch befinden, in welcher Lage wir uns auch im Moment befinden, an welchem Unheil wir alle am meisten leiden. Diese Botschaft, die Botschaft Jesajas ist unüberhörbar. das Heil steht bevor. Aber ist diese Botschaft glaubhaft? Es ist doch eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Hat nicht das alte Sprichwort eigentlich recht, Hoffen und Harren hält die Leute zum Narren? Oder haben Dichter und Philosophen recht, die sagen, was für ein Wahnsinn, uns danach wegzutrösten? Oder ist alles Wunschdenken als Spiegelbild von dem, was wir uns ersehnen? Ist dieses Wort wahr? Ist diese Verheißung richtig? Stimmt diese Botschaft? Die Bibel sagt, Jesus steht dafür. Der Heiland, ich nutze mal dieses Wort, steht dafür. Gewiss, unsere Botschaften, unsere Wunschvorstellungen, unsere Verheißungen sind Utopien. Ja, das, was wir uns so überlegen, das vergeht wie der Wind. Worte sind Schall und Rauch. Aber was Jesaja hier sagt, ist Mensch geworden. In Bethlehem ist dieses Wort geboren, ist der geboren, der Menschen erlöst und Freude auslöst. Jesus Christus ist doch unsere Hoffnung in Person. Er vertauscht das Haus des Vaters im Himmel mit dem Tollhaus der Erde. Und hier spielt er sich nicht als Hausherr auf, der auf den Tisch haut und nur an höheren Mieteinnahmen interessiert ist. Hier spielt er nicht den Hausbesetzer, der eine Flagge raushängt, um eine Zweckentfremdung seiner Häuser zu verhindern. Und er spielt nicht den Hausmeister mit dem stählernen Besen, der für Ruhe und Ordnung sorgt. Von Anfang an war er Heiland, Retter, Erlöser, der gesagt hat, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das interessiert mich. Er war interessiert an verlassenen Kammern, an den verlorenen Winkeln. Es war ihm wichtig, in die feuchten Keller zu gehen. Trepp auf, Trepp ab, sehen wir ihn gehen und nach den Verzweifelten und Verlassenen suchen. Wir sehen Jesus dort bei den Tauben, der von seiner Umwelt abgeschnitten ist. Und ihm legt er die Finger in die Ohren und fragt, tut's da weh? Ja, da sitzt es, das ihn zum Behinderten macht von Kindesbeinen an. Und dann dringt durch diesen geschlossenen Gehörgang dieses eine Wort, Hephata, öffne dich. Und der Mann erlebt eine neue Wirklichkeit. Wir sehen Jesus bei dem Blinden, ja, der menschlich und geistlich ein Wrack ist. Und Jesus legt ihm die Finger auf die Augen und sagt, geh und wasch dich im Teich Siloa. Der Mann gehorcht und er kann wieder sehen. Und wir sehen Jesus bei dem Mann, der auf der Matratze liegt. Und er sagt ihm, steh auf und geh. Und dieser Mann rappelt sich auf, nimmt sein Bett auf die Schulter und geht davon. Und da ist noch der Arme, der von Dämonen geplagt ist. Jesus befiehlt, fahre aus und dieser Langzeitkranke wird frei und bittet, Herr, ich möchte bei dir bleiben. Überall, an jeder Ecke wird dieses Heil sichtbar, weil Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und trotzdem verweigern sie damals und heute diesem Herrn das Hausrecht. Schleppen ihn aus dem Haus vor die Stadt und beseitigen ihn am Kreuz. Aber selbst dort am Kreuz hört Jesus nicht auf, Erlöser und Heiland zu sein. Durch seinen Tod ermöglicht er erst die Vergebung der Schuld, die Tilgung unseres Sündenregisters und neu anfangen. Ja, das ist doch die tiefste Heilung, die größte Medizin. Jesus ist die Zukunft schon jetzt in der Gegenwart. Jesus ist das, was kommen wird. In Jesus ist das, was kommen wird, schon spürbar. In Jesus ist diese Hoffnung wahr. Aber, und das ist dann das Letzte, der Heiland steht dafür. Die Heiligung steht nun an. Diese Hoffnung, die wir in Jesus gefunden haben, soll unseren Alltag heiligen. Diese Aussicht auf morgen muss unser Heute heiligen, das heißt neu machen. Wir haben ja jetzt gerade Schulanfang, also zumindest die Thüringer, die Hessen haben noch eine Woche, aber die Thüringer haben schon eine Woche hinter sich. Wenn man sich die anschaut, so oder mit Schülern oft redet, der Schulrucksack ist gepackt, man geht in die Schule und auf was freut man sich am meisten? Die Herbstferien. Ja. Noch 7 Wochen, dann ist schon wieder der Stress vorbei. Oder der Camper, der nach einem wunderschönen Urlaubstag sein Wohnmobil, seinen Wohnwagen wieder einmottet, freut sich auf den nächsten Urlaub, den Winterurlaub. Noch 4 Monate, dann rollen die Räder wieder. Der junge Mann, der sich fröhlich verlobt hat, freut sich auf die Hochzeit. Noch 1 Jahr, dann gehören wir ganz zusammen. Die Spannung, die Spannung auf die Zukunft liefert die Energie für die Gegenwart. Und wenn das schon bei Herbstferien, Winterurlaub und bei einer Hochzeitsfeier so ist, wie viel mehr muss es beim Heil Gottes so sein? Wenn er morgen die Ohren meiner Kinder öffnen wird, muss ich heute nicht an diesen Tauben irre werden. Wenn er morgen mir den grünen Star für seine Liebe stechen wird, dann muss ich heute nicht daran zerbrechen. Wenn er mir morgen meinen Krebs und meinen Herzinfarkt wegnehmen wird, muss ich doch heute nicht untröstlich darüber sein. Wenn er morgen auch meine Schwermut und Depressionen tragen wird, dann muss ich heute nicht am Glauben irre werden. Auch eine zerstrittene und zerrissene Welt sollte uns nicht mutlos machen, weil dieses Wort gilt: Siehe, ich mache alles neu. Die Kurzgeschichte am Anfang von Dürrenmatt endet schrecklich. Die Zugmaschine senkt sich immer weiter und rast mit einem fürchterlichen Sturz in das finster Innerste der Erde. Und auch der Schaffner stürzt und bleibt blutüberströmt auf den Schalthebeln liegen. Der 24-jährige Student hat seine Augen weit aufgerissen und schreit: Gott ließ uns fallen und so stürzten wir denn auf ihn zu. Aus Jesaja wissen wir es anders. Gott lässt uns nicht fallen, er stützt uns. Er hält uns fest. Und deswegen gehen wir auf seine Welt zu. Wir können es glauben, das Heil steht bevor. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, oft sehen wir nur das Schlimme, das, was schief geht und das, was im Argen liegt. Wir sehen alles so nah und vieles ist sehr real. Öffne uns den Blick, den Jesaja uns zeigt. Öffne uns den Blick auf dein Heil und auf dich selbst. Lass uns nicht verzagen, sondern neue Hoffnung schöpfen. Amen. Anmerkung zum Schluss. Ihr habt vermutlich gemerkt, das ist nicht ganz mein Stil. Ich habe die Predigt am Anfang der Woche gehört von Konrad Eisler und die hat mich so begeistert. Manchmal mache ich das, wenn ich mir eine Predigt zu dem Text lese oder anhöre und da hat man so begeistert, dass ich sie übernommen habe, größtenteils. Das einfach als Anmerkung. Manchmal ist gut geklaut besser als schlecht selber gemacht.